Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich stand gestern Morgen noch hier im Studio, als die Eilmeldungen kamen, Luftalarm in der Ukraine. Im ganzen Land wurde die Bevölkerung aufgerufen, sich in Sicherheit zu bringen. Und das nicht zu Unrecht, wie sich dann rausstellen sollte. Es gab größere Angriffe mit Drohnen und Raketen von russischer Seite. Auch darüber reden wir jetzt mit Gesine Dornblüt. Unsere langjährige Russland-Korrespondentin beobachtet die Entwicklungen weiterhin von Berlin aus. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Welches Ausmaß hatten diese Angriffe gestern?
Russland hat nach ukrainischen Angaben gestern insgesamt 59 Raketen abgefeuert. Davon wurden 47 abgefangen und die Ukraine spricht außerdem davon, dass sie mehr als ein Dutzend Drohnen iranischer Produktion zerstört habe. Es gab aber bei diesen Angriffen insgesamt nach ukrainischen Angaben dennoch 11 Tote und betroffen war wieder einmal auch mindestens ein Objekt der Energieversorgung. Am Nachmittag hieß es aber schon, die Stromversorgung in und um Kiew und Odessa sei wieder stabilisiert. Präsident Selenskyj hat gestern Abend in seiner Videoansprache eine Schlussfolgerung formuliert aus diesen Angriffen, nämlich nur adäquate Waffen würden die russische Aggression stoppen. Und er sagte wörtlich, der russische Terror braucht asymmetrische Antworten. Wir brauchen eine neue Bewegung an der Front.
Und da hat er auch, glaube ich, in dieser Ansprache neue Prognosen gewagt, wo neue Offensiven stattfinden könnten. Und eine Option ist Saporischschja mit dem großen Atomkraftwerk in der Nähe. Von dort gibt es auch Neuigkeiten, oder?
Ja, also diese Prognosen, die hat nicht er gestellt. Das wird also ventiliert in den letzten Tagen von vielen Experten. Und es gibt eben gehäuft Medienberichte über eine möglicherweise bevorstehende russische Offensive bei Saporischschja. Zur Erinnerung, das Gebiet ist ja eines von vier Gebieten der Ukraine, die Russland im Herbst zu russischem Staatsgebiet erklärt hat, wobei Russland ja derzeit nur einen Teil der Oblast Saporischschja kontrolliert und auch nicht die Stadt Saporischschja. Insofern könnte das tatsächlich für Russland Priorität haben und es gab auch in den letzten Tagen vermehrt Beschuss in dem Gebiet. Aber ein ukrainischer Militärsprecher sagte gestern, zurzeit habe Russland keine schlagkräftige Truppe, die eine Offensive dort in Richtung Saporischschja durchführen könnte. Und auch das US-amerikanische Institute for the Study of War spricht von einem Ablenkungsmanöver. Die Russen wollten also die Aufmerksamkeit der Ukrainer ablenken vom Gebiet Luhansk, wo es ja starke Kämpfe gibt derzeit. Und Sie haben es erwähnt, das Atomkraftwerk Saporischschja ist in der Nähe. Es ist ja von russischen Truppen besetzt. Es sind seit einigen Monaten Beobachter der Internationalen Atomenergiebehörde dort. Die versucht dort eine Schutzzone auszuhandeln, also sprich den Abzug der Russen. Und gestern hat sich der Chef der Behörde, Rafael Grossi, noch einmal in Erinnerung gebracht, auch mit Saporischschja, mit dem AKW. Seine Beobachter dort hätten vorgestern 8 starke Explosionen gehört, so stark in der Nähe, dass die Fenster im Büro des AKW gezittert hätten. Und er hat bei der Gelegenheit dann noch mal erinnert an die Notwendigkeit, dort wirklich eine Schutzzone einzurichten.
Ich habe es vorhin erwähnt, hybride Kriegsführung. Es gibt nicht nur das, worüber wir jetzt ausführlich geredet haben. Mehrere Medien berichten, der Däne, der am Wochenende den Koran vor der türkischen Botschaft in Stockholm verbrannt hat, der sei von einem schwedischen Rechtsextremen mit Verbindungen zu Moskau zu dieser Aktion angestiftet worden. Heißt das jetzt wirklich bei dieser Koranverbrennung, die ja auch die Folge hat, dass die Türkei noch stärker als bisher einen schwedischen NATO-Beitritt blockiert. Bei dieser Koranverbrennung hatte irgendwie Russland seine Finger im Spiel?
Also man kann ganz klar nicht sagen, dass die Koranverbrennung in Moskau angeordnet wurde, aber so funktionieren die russische Propaganda und hybride Kriegsführung auch nicht, worum es ja hier geht. Nämlich es geht darum, bestehende Konfliktlinien in westlichen Demokratien zu vertiefen. Diese Recherchen, die besagen Folgendes, dass ein schwedischer Rechtsextremer, der heißt Chang Frick, der betreibt ein eigenes Internetportal mit sogenannten alternativen Nachrichten, dass der also gezielt nach jemanden gesucht habe für diese Aktion und dann diesen dänischen Rechtsextremen angesprochen habe und auch für ihn die Gebühr bezahlt habe für die Genehmigung dieser Aktion. Denn das war ja genehmigt worden von den schwedischen Behörden, was von der Türkei auch stark kritisiert wird. Dieser Chang Frick, der hat nachweislich für den russischen Propagandasender RT gearbeitet. Er war mehrfach in Moskau. Es gibt Fotos von ihm, da posiert er in einem T-Shirt mit Putins Gesicht drauf. Er postet Sachen wie die russischen Wahlen, die seien maximal transparent. gewesen und ähnliches. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht bewiesen, dass er direkte Anweisungen aus dem Kreml bekommen habe. Er ist aber einer von vielen Akteuren aus dem weit gefächerten Spektrum in Europa, von Akteuren, die möglicherweise in Eigenregie eben im Sinne des Kreml arbeiten im Westen Europas.
Eine klare Tatsache ist aber, dass Russland wiederum gestern das russischsprachige Portal Medusa, das schon seit mehreren Jahren von Lettland aus arbeitet, zur unerwünschten Organisation erklärt hat. Nun kann man ja die Arbeit von Medusa in Lettland in dem Sinne nicht verbieten, wenn man das jetzt unerwünscht nennt. Was hat das für Konsequenzen?
Ja, das hat mehr Konsequenzen, als man das erstmal so annimmt. Denn also zunächst mal hat Medusa einen großen Teil seiner Leserschaft weiterhin in Russland. Und auch wenn die Seiten dort direkt nicht aufzurufen sind über VPNs und über verschiedene Apps, ist das eben weiterhin möglich, Medusa auch dort zu lesen. Und das Lesen wird jetzt nicht verboten. Aber das Teilen von Inhalten zum Beispiel oder das Werben für Medusa, das könnte geahndet werden. Denn jegliche Tätigkeit von Medusa eben auf russischem Staatsgebiet ist von jetzt an verboten und strafbar. Und das hat auch Konsequenzen für die Finanzierung des Portals. Denn zum großen Teil ist Medusa über Spenden finanziert, über Spenden auch von Russen. Und Medusa rät jetzt sogar Auslandsrussen, vorsichtig zu sein beim Spenden, sofern sie künftig noch nach Russland reisen wollen. Und ganz wichtig ist es natürlich auch für die inhaltliche Arbeit. Medusa hat immer noch Hintergrundrecherchen über die politische Lage in Russland, auch über das, was sich im Kreml tut. Das ist so eine der letzten Quellen. Und natürlich werden sich die Leute überlegen, ob sie jetzt weiter Medusa Informationen geben.
Aktuelle Informationen über den hybriden Krieg, den Russland gegen die Ukraine führt, und das nicht nur in der Ukraine, waren das von unserer Expertin Gesine Dornblüt.